Languished du noch oder flourished du schon? Na? Tja, was meine ich jetzt wohl, ne? Languishing beschreibt den Zustand, den man hat, wenn man nicht depressiv ist, noch nicht im Burnout ist, aber wenn auch überhaupt keine Freude oder Euphorie vorhanden ist. Languishing ist sozusagen das, was man empfindet, wenn man eine große Abwesenheit erlebt. Und Languishing wird im Deutschen ganz gern damit übersetzt mit dahindümpeln, matt sein, antriebslos sein, irgendwo apathisch sein oder auch, fand ich toll, versumpern. Und Flourishing im Gegensatz dazu ist erblühen, ist zielvoll sein, aktiv sein, freudig sein, begeistert am Leben teilnehmend. Ich bin mir sicher, es überrascht euch jetzt überhaupt nicht, wenn ich euch sage, dass in der New York Times im letzten Jahr Languishing als das dominante Gefühl für 2021 genannt wurde. Und ich glaube auch, dass jeder von euch Languishing kennt. Also ich muss sagen, ich kenne Versumpern durch und durch. Und deswegen frage ich dich also jetzt heute, versumperst du noch oder gedeihst du schon wieder? Und das, worüber ich heute sprechen möchte, das wird dir entscheidend helfen, in deinem Leben als Christ, in deiner Nachfolge, nicht zu versumpern. Und zwar nicht nur in Corona-Zeiten, sondern generell. Das, worüber ich heute spreche, ist Gottes Idee, ist Gottes Gedanke, wie wir wirklich in ein gedeihendes Leben kommen können. Ein Must-Have, eine Zutat, die wirklich in unser Leben hineingehört, damit wir gedeihen können. Das, was dich aus Languishing herausziehen kann, das, was dich wieder neu zu gedeihen bringen kann, ist Gemeinschaft, ist christliche Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft als Christen in Christus, mit Christus und durch Christus. Der christliche Glaube ist ein Gemeinschaftsglaube. In der Bibel heißt es, wir zusammen sind die Braut Christi. Wir zusammen sind der Leib Christi. Wir zusammen sind Bausteine eingebaut in den geistlichen Tempel. Christlicher Glaube funktioniert am besten und eigentlich als ein Wir-Glaube. Wir gemeinsam. Wir sind Gottes Kinder. Und ich lade dich mal ein, denk mal jetzt an christliche Gemeinschaft. Hast du dies im Blick? Ein Buffet. Herrliche Speisen, unterschiedliche Dinge, bisschen was Süßes, bisschen was Pikantes, bisschen was Salziges, bisschen was Scharfes, ein bisschen Frucht, ein bisschen Süßkram, ein bisschen was, was dick macht, ein bisschen was, was vielleicht eher Vitamine enthält. Von allem etwas, durch und durch, so sieht Gott christliche Gemeinschaft. Und Achtung, das nächste Bild, so sehen wir manchmal christliche Gemeinschaft. Das ist ein Pott voll Porridge. Porridge, wunderbar aus Haferflocken gemacht, ist sehr vitaminreich, sehr nahrhaft, aber trotzdem nur bei wenigen das, was vollendete Freude hervorbringt. Bei euch Schanowskis, ich weiß, ihr seid große Porridge-Fans, aber also wenn ihr mir die Wahl lasst zwischen ein richtig geiles Buffet und ein Pott voll Porridge, das bockt einfach nicht so sehr. Es ist okay, es tut gut, es hält am Überleben, aber es ist einfach nicht ganz, ganz, ganz so geil wie so ein großes Buffet. Deswegen geht man ja auch zum Beispiel zum Brunchen und nicht nur zum Porridge essen. Also großes Buffet ist einfach toller. Und Gottes Vorstellung von christlicher Gemeinschaft ist ein tolles Buffet und nicht ein Pot Porridge. Und jetzt, wenn ihr einfach mal an die letzten 2 Jahre denkt, da muss man schon sagen, klar, dieses Wir hat einfach verloren. Ich weiß nicht, wie gut deine christliche Gemeinschaft vor Corona war, aber ich glaube, wir alle haben Einbußen gehabt, einfach am Miteinander, an den Herzensbeziehungen, die wir zusammen hatten, auch daran, wie wir Jüngerschaft leben, daran, wie wir Nachfolge leben. Da sind wir einfach so ein bisschen zurückgefallen und sind in eine gewisse Form von Languishing gekommen. Ja, warten wir mal ab, schauen wir mal, gucken wir mal, lieber noch ein bisschen sitzen, schauen wir doch einfach mal, bloß nicht sich bemühen. Ich möchte euch aber auch sagen, für mich Und für viele von euch war tatsächlich christliche Gemeinschaft das, was uns durch die letzten 2 Jahre durchgetragen hat. Ich bin mega dankbar, dass ich meine Hausgruppe in den letzten 2 Jahren hatte. Zu Beginn von Corona ist tatsächlich mein Vater verstorben und ich war dankbar um diesen kleinen Trupp an Menschen, der mit mir zusammen diese Zeit durchlebt hat, der mit mir gebetet hat, der sich bei mir nachgefragt hat, hey, wie geht's dir? Und ich hoffe für dich, dass du auch sowas erleben konntest in den letzten 2 Jahren. Aber vielleicht gehörst du eher zu denjenigen, der in den letzten 2 Jahren oder schon davor ein Stück weit aus Gemeinschaft einfach rausgefallen ist, wo sich für dich einfach Türen eher zugemacht haben und du nicht mehr so richtig wusstest, bei wem du jetzt noch andocken kannst, bei wem du diese Gemeinschaft erleben kannst. Und ich frage dich jetzt, wenn du an christliche Gemeinschaft denkst, denkst du dann an so ein Buffet oder ist es für dich eher so ein Pot Porridge? Nahrhaft, wichtig, geschmacklich okay, aber nicht mit tiefer Vorfreude irgendwie verbunden. Ich glaube, dass nur wenige von uns aktuell sagen würden, ja, also für mich, ich flourische, ich gedeihe, ich wachse wie noch nie, es ist so gut. Und ich möchte ja heute einfach sagen, lass heute ein Tag sein, wo du von languishing, von versumpern, dich wieder rüber bewegst zu, ja, gedeihen, auch 2022, gedeihen, flourishing, in Gemeinschaft, miteinander. Wir sind in der Predigtreihe vorwärts. Wir haben gehört, hey, geh vorwärts, erwarte mehr, erwarte, dass Gott was tut, streck dich aus im Gebet, streck dich aus nach geistlicher Reife. Und ich sage dir heute noch zu, hey, streck dich aus und zwar nicht allein, sondern vorwärts und zwar gemeinsam vorwärts. Christliche Gemeinschaft ist ein Schatz, den wir von Gott bekommen haben. In christlicher Gemeinschaft können wir einander echt in Tiefe begegnen, einander nah sein. Und christliche Gemeinschaft wurde von Gott, also er hat das erfunden, weil er was Gutes tun wollte. Nicht, weil er irgendwie unsere Terminkalender füllen wollte, sondern weil er sagt, hey, das brauchst du, dazu habe ich dich eigentlich gemacht. Und selbst wenn du heute zu Hause bist und du bist Online-Gucker und du sagst, hey, ich will ja gern, aber ich kann gerade nicht hier irgendwo mich mit anderen Leuten treffen, auch für dich habe ich heute was dabei, wie du Gemeinschaft erleben kannst. Ich möchte euch einfach alle einladen, lasst uns weggehen von languishing, von dahin sumpfen und lasst uns wieder neu auf den Weg machen. Gott hat für dich flourishing, gedeihen vorbereitet. Diejenigen von euch, die aus Mannheim kommen, kennen bestimmt die Quadrate. Und in Mannheim sind unheimlich viele Menschen aus ganz vielen Ländern der Welt zusammengekommen. Gerade wenn man in die Quadrate so irgendwo bei GHQ unterwegs ist, dann fällt einem auf, das wird auch gerne Little Istanbul genannt, dass da die Straßen ganz anders aussehen. Da gibt es tolle Obst- und Gemüseläden, da gibt es einen Barbier am nächsten, da gibt es zum Teil auch Kleidung, wie sie sonst vielleicht woanders nicht getragen werden. Das ist ein ganz anderer Flair, das wirkt eher tatsächlich türkisch als jetzt wirklich deutsch vielleicht. Was daran liegt, dass da ganz viele Leute sind, die sich gefunden haben, die alle aus ihrer Heimat gekommen sind und die es genießen, ein Stück Heimat da in Mannheim zu leben. Es ist üblich und es ist ein weltweites Phänomen, dass wenn Menschen irgendwo ihr Land verlassen, um woanders zu wohnen, dass sie sich erstmal andere Menschen suchen, die den gleichen Hintergrund haben, die die gleiche Sprache sprechen, die die gleichen Speisen mögen, die die gleichen Witze lustig finden. Und man trifft sich da ganz automatisch, man sucht einander, man begegnet einander, es werden Kulturvereine gegründet. Da ist einfach dieses Wir, das Suchen und das Finden. Und ich möchte zu dir jetzt sagen, vielleicht bist du hier in Deutschland geboren, vielleicht auch nicht, aber wenn du Jesus liebst, dann ist dein Zuhause eigentlich nicht hier, dann ist dein Zuhause nicht wirklich in Mannheim, sondern dann bist du hier nur auf der Durchreise. Du, dein Zuhause, ist die goldene Stadt, von der wir schon von Thorsten gehört haben. Das himmlische Jerusalem, der Ort, wo wir zusammen sein werden mit Gott. Wenn du Jesus liebst, dann ist deine Identität nicht in erster Linie Mannheimer, Weinheimer oder keine Ahnung, woher kommen da Aale, ne? Sondern deine Identität ist Himmelsbürger, Gottes Kind. Bist du dir bewusst, dass du als Jesus-Nachfolger tatsächlich eigentlich hier in der Zerstreuung lebst? Hier eigentlich noch gar nicht angekommen bist, sondern dass du darauf wartest, irgendwann mal wirklich mit Gott gemeinsam unterwegs zu sein? Das steht im Hebräerbrief. Ihr könnt da lesen, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Diese goldene Stadt, du bist hier also nur auf der Durchreise. Und klar kennst du Mannheim oder wo immer du wohnst und du bist mit deinen Nachbarn bestens vertraut. Aber eigentlich müsstest du den Christen in Buenos Aires, hast du mit dem viel mehr gemeinsam als mit deinem Nachbarn. Weil ihr habt beide Jesus als Zentrum. Ihr seid beide Gotteskinder. Ihr seid beide Teil der gleichen Familie. Ihr habt die gleichen Werte. Ihr habt das gleiche Sehnen. Meine Oma hat immer gesagt, Blut ist dicker als Wasser. Und ich möchte dich jetzt mal einladen, hier um dich rumzuschauen. Schau mal die Leute an, die hier mit dir sitzen. Vielleicht kennst du den Namen nicht mal. Vielleicht weißt du nicht, was derjenige beruflich macht. Aber ihr alle, ihr seid Teil einer großen Familie. Ihr teilt das Wichtigste, die Liebe zu Jesus miteinander. Ihr habt die gleiche Identität, auch du zu Hause, ihr habt die gleiche Identität. Ihr seid geliebtes Kind Gottes, gerecht gemachter Sünder, auf Ewigkeit ausgerichteter Nachfolger. Dietrich Bonhoeffer schrieb in seinem Buch Gemeinsames Leben: Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Deswegen behaupte ich, du brauchst innigen Kontakt mit Christen um dich herum. Und ich frage dich, erlebst du das so? Siehst du das so? Was ist denn deine Einstellung zu christlicher Gemeinschaft? Ist es für dich etwas, wo du sagst, das ist ein Must-have für mich? Im Englischen ein Bliss, eine Wonne? Etwas, worauf ich mich total freue? Etwas, woraus ich Kraft ziehe? Oder ist für dich, dass du in die Hausgruppe gehst, dass du dich ab und an mit Leuten zum Beten triffst, eher was, was in deinem Terminkalender drin steht, ein To-Do, den man einfach machen muss, einen Gefallen, den du sozusagen Gott tust und dann sagst, jetzt bist du aber auch okay mit mir, Herr, ne? Oder vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sagen, also grundsätzlich finde ich Gemeinschaft super, also ich finde es total gut. Das Einzige, was ist, die Leute sind so komisch. Die sind eigentlich nicht so meine Peers. Auf die stehe ich gar nicht so sehr. Ich möchte dir Folgendes sagen. Gute und innige Gemeinschaft, wie Gott sie sich vorstellt, ist nicht unbedingt die Art und Weise von Gemeinschaft, wie du sie dir vorstellst. Gott sieht für dich gar nicht, dass du unbedingt mit deinen christlichen Best Buddies zusammenhängst und dass du ausgerechnet die Leute um dich herum hast, die sowieso so ticken wie du, sondern ganz im Gegenteil. Eine richtig tolle, eine innige, eine Jesusmäßige Gemeinschaft ist übernatürlich. Und das passiert dann, wenn Leute zusammenkommen, die eigentlich nicht von Natur aus total eng miteinander befreundet sind, aber Jesus ist das, was sie zusammenbringt. Jesus ist das Bindeglied. Und das ist eine übernatürliche Gemeinschaft at its best. Und wenn du tatsächlich was Übernatürliches erleben willst, dann komm doch einfach in eine Hausgruppe. Dann sei doch einfach dabei, mit anderen Menschen zusammen Jesus zu feiern, die ganz anders sind als du. Und jetzt möchte ich dir noch was sagen. Du bist eine MGN-Person. MGN heißt mehr Gnade nötig. Du und ich, wir sind Geliebte, aber wir sind auch ein bisschen verdrehte. Wir sind erlöste, aber durchaus auch mit Ecken und Kanten versehene Menschen. Jeder Einzelne von uns, keiner von uns ist perfekt. Und das Tolle an christlicher Gemeinschaft ist, dass diese ganzen MGNs, mehr Gnade nötig, Menschen zusammenkommen. Und dass sie sich gegenseitig diese Gnade schenken dürfen, dass sie sich das gegenseitig zusprechen dürfen, dass wir einander tragen dürfen. Es ist so gut. Ich möchte dich also einladen, suche nicht irgendwo eine Gemeinschaft mit denjenigen, die dir am ähnlichsten sind, sondern ich möchte dich echt einladen, im anderen zu sehen, krass, Jesus, was hast du für den getan? Wenn du den erlöst hast, Hammer. Ich finde es so cool, Gott, und danke, dass du mich erlöst hast. Und gemeinsam, als diese Erlösten, ziehen wir gemeinsam los. Das liegt ein wahnsinniges Potenzial in dieser Gemeinschaft. Jesus hat es gebetet, und ich lese euch das vor, steht in Johannes 17, 21. Da betet Jesus, er sagt, ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Achtung, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Lasst das euch mal auf eurer Zunge zergehen. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Daran, dass wir miteinander Gemeinschaft haben, dass wir uns wirklich nacheinander ausstrecken, einander in Gnade begegnen, dass wir versuchen, miteinander eins zu sein in Christus und durch Christus, sind wir ein lebendiges Zeugnis für diese Welt. Vielleicht ist Evangelisation nicht dein Ding, aber hey, du kannst in einer Gemeinschaft sein. Und diese Gemeinschaft, die wir haben, spiegelt nach außen, es gibt einen Gott, es gibt einen guten Gott, der Wunder vollbringt, der eine Gruppe von Menschen zusammengestellt hat, die überhaupt nichts verbindet. Und sie lieben einander. Das ist ein Riesenzeugnis. Ich möchte euch sagen, ich kann von mir sagen, ich liebe meine Hausgruppe. Meine Hausgruppe besteht aus Menschen, die unterschiedlich nicht sein können. Regelmäßig, wenn wir miteinander reden, stellen wir fest, wir hören unterschiedliche Musik, wir essen unterschiedliche Dinge, wir haben unterschiedliche Hobbys, wir leben, glauben zum Teil unterschiedlich, wir sind unterschiedlich alt, wir stehen an unterschiedlichen Situationen in unserem Leben. Wir sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir lieben Jesus. Und wir sind gemeinsam unterwegs, miteinander Glauben zu leben. Das ist die Gruppe, die mit mir auch in Corona-Zeiten sich trifft und wenn es online ist, die mit mir redet, wir beten miteinander. Wir kennen einander. Wir tragen einander. Es tut so gut. Und ich möchte dich einladen, auch irgendeine Form von so einer Gemeinschaft zu erleben. Du bist dazu gemacht. Und eine andere Gemeinschaft, die ich erlebe, ist die in meiner Minigruppe. Es gibt eine Person, unabhängig von meinem Mann, die mich wirklich alles fragen darf, die genau weiß, wo meine Schwächen sind, die mitbekommt, wenn ich stolper, die auf mich Acht hat. Und ich frage dich, hast du so eine Person in deinem Leben? Es tut so gut, wenn du jemanden hast, der wirklich auch mal deine Schattenseiten beleuchten darf und der dich fragen darf, sag mal, wie geht's dir denn damit? Kann ich für dich beten? Kann ich dir da irgendwie helfen? Ich wünsche dir das und ich möchte dich einladen, streck dich danach aus, du musst dein Leben nicht alleine leben. Es tut gut, mit jemandem gemeinsam diesen Weg zu gehen. Du und ich, wir brauchen Familienzeit. Wir brauchen diese Gemeinschaft. In Prediger, also Altes Testament 4, 9 bis 12 steht Folgendes. Das wird häufig bei Hochzeiten verwendet, aber ganz ehrlich, das meint jede Art von Gemeinschaft. Es ist besser zu zweien als allein. Denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell wieder auf. Wehe dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Jeder von uns in dem Rahmen, in dem sie möglich ist. Digital, analog, wie auch immer. Gott hat für dich Gemeinschaft vorgesehen. Du musst kein Einzelkämpfer sein. Es gibt Menschen um dich herum. Streck dich aus danach. Mit wem lebst du christliche Gemeinschaft? Wer sind die Leute, die Gott in dein Leben gestellt hat? Oder denkst du dir gerade, nee, das brauche ich eigentlich gar nicht, ich komme prima allein klar. Ich möchte dir eine Sekunde geben, mal kurz in dich zu gehen und darüber nachzudenken, welche Namen fallen mir da ein? Herr, ich danke dir, dass du Menschen in unser Leben gestellt hast. Ich möchte dich bitten, dass da, wo wir vielleicht auch den Kontakt verloren haben, wo wir versumpert sind, wo wir losgelassen haben, Herr, ich möchte dich bitten, dass du Türen, die wir zugemacht haben, dass du die wieder aufmachst. Ich möchte dich bitten, dass du uns neue Kraft gibst, auf diese Menschen zuzugehen. Herr, danke, dass wir Teil deines Leibes sind und dass wir Teil deiner Familie sind. Dass du nicht möchtest, dass wir als Einzelkämpfer gehen, sondern dass wir miteinander vorwärts gehen können. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns, der hier ist, der zuschaut, Menschen ins Leben stellst. Nicht perfekte Menschen, MGN-Menschen, so wie wir auch sind, aber die dich lieben und mit denen wir gemeinsam vorwärts gehen können, auf dem Weg zu dir, Jesus. Amen. Ich liebe es, Gäste zu haben. Ich mache es nicht oft, aber wenn ich es mache, dann muss bei mir niemand etwas mitbringen. Keiner muss danach abspülen, niemand braucht den Tisch aufräumen. Wenn ich dich also als Gast einlade, so richtig als Gast, dann werde ich einkaufen, ich werde kochen, ich werde den Tisch decken, ich werde verschiedene Getränke da haben, ich decke auf, also tatsächlich, wir machen das gemeinsam, ganz viel davon macht Annalie tatsächlich, aber also wir decken auf, wir bewirten dich, wir räumen danach den Tisch ab, wir machen die Küche, du darfst kommen, du darfst mit uns sein, du darfst gehen. Das mache ich zu ganz besonderen Gelegenheiten. Das Gleiche, sorry, gilt nicht für meine Familie an jedem Tag. Ganz und gar nicht. Das sieht ganz anders aus. Und wisst ihr was? Im Vorfeld zu dieser Predigt ist mir eine Begebenheit eingefallen aus meiner Teenie-Zeit, die sich damals so hundertfach ereignet hat. Und zwar wollte ich in das von uns 10 Kilometer entfernte Aalen, und ich habe meine Mutter aufgesucht und habe gesagt, Mama, ich muss jetzt nach Aalen, das wird doch für dich kein Problem sein, mich da mal ganz eben kurz hinzufahren. Und die Geschichte hat sich zugetragen bei uns im Wäschekeller, denn meine Mutter war gerade eben damit beschäftigt, die Wäsche aufzuhängen. Und dann, ich kann mir immer noch nicht erklären, wie das passieren konnte, ist ein Riesengespräch losgebrochen über den Umstand, dass ich eigentlich jetzt erstmal die Wäsche aufhängen sollte. Und mir war damals überhaupt nicht klar, wie wir fahren nach Aalen zusammenhängt mit, ich muss die Wäsche aufhängen. Das ging in meinem Kopf überhaupt nicht überein. Ich war fertig, ich war gestylt, ich war bereit zu gehen, wir hätten sofort losfahren können. Warum sollte ich eigentlich die Wäsche aufhängen? Meine Mutter hingegen war der Meinung, pass mal auf, ich fahre dich gerne nach Aalen, aber wenn du das willst, dann möchte ich von dir, dass du mir auch hilfst. Wir haben dieses Gespräch erstaunlicherweise sehr oft in meiner Teenie-Zeit geführt und ich habe erst viele Jahre später verstanden, was sie mir eigentlich sagen wollte. Mittlerweile habe ich es verstanden. Also jetzt kenne ich die Geschichte. Wenn wir zusammenkommen als Christen, dann ist es nicht, dass einer zum Essen einlädt und die anderen kommen und gucken, was es da Schönes gibt, sondern wir sind die Familie. Bei uns christliche Gemeinschaft ist eine Bottle Party, bring and share. Jeder bringt was mit, jeder darf was geben und jeder darf was nehmen. Wisst ihr, wo das ganz besonders gut rüberkommt? Wenn ihr mir nicht glaubt, dürft ihr das mal zu Hause machen. Bringt doch mal bei Bible Server, am besten habt ihr dann verschiedene Bibelübersetzungen aufgeschlagen, gebt doch mal in der Suchfunktion einander ein. Das Wort einander. Ich habe 47 verschiedene Bibelstellen gefunden, die sich ganz konkret auf dieses Miteinander beziehen, die das Wort einander enthalten. Und lasst mal das Wort einander auf euch wirken. Einander bedeutet nicht, einer macht und der andere guckt nur, sondern einander ist diese Gemeinschaft. Jeder gibt etwas, jeder nimmt etwas. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Dient einander, stärkt einander, nehmt einander an, achtet aufeinander, ermahnt einander, tröst einander, gebt einander Rat, habt Frieden miteinander, helft einander, ertragt einander, vergebt einander, tragt einander Last, habt Mitgefühl füreinander, ordnet einander unter, wäscht einander die Füße, steht zueinander, sagt einander die Wahrheit. Und welches hat jetzt noch gefehlt? 22 Mal, liebt einander. Liebt einander. Und bestimmt gibt es noch ganz viel mehr, was immer ihr gesagt habt, was ich wegen der Maske nicht verstanden habe, aber bestimmt auch richtig. 22 Mal liebt einander. Hey, christliche Gemeinschaft ist eine Einandergemeinschaft. 1. Petrus 4,10. Jeder von euch hat eine besondere Befähigung von Christus bekommen. Setzt sie nun auch ein und unterstützt einander als gute Haushalter Gottes. Gott hat dir etwas gegeben, das er nur dir gegeben hat, damit du das mitbringen kannst in diese große Gemeinschaft. Bring's mit! Hey, und mach dir auch bewusst, wenn du das, was Gott dir gegeben hat, die Ermutigung, den Rat, die praktische Hilfe, den Gedanken, diese Umarmung, diese Tröstung, wenn du das nicht mitbringst, dann bekommt jemand weniger als das, was er eigentlich von Gott zugedacht bekommen hätte. Hey, du hast eine Verantwortung, dass all das, was Gott in dich reingelegt hat, dass du es auch weitergibst. Und auf der anderen Seite darfst du nehmen. Und wenn du dich das nächste Mal mit einem Bruder, mit einer Schwester triffst, dann frag dich doch, hey Gott, was kann ich heute geben? Was darf ich mitbringen? Und was darf ich mitnehmen? Wenn du in die Hausgruppe gehst, nimm wirklich teil, sei nicht nur da. Du sollst geben und du darfst nehmen. In der Apostelgeschichte steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre der Apostel, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das gemeinsame Abendmahl und das Gebet. Das hatten die damals und der Boden bewegte sich und Wunder sind passiert und es war krasse, krasse Zeit. Und weißt du was, das darfst du auch haben. Du kannst dich mit 2, 3, 4 Leuten treffen und ihr könnt zusammen in der Bibel lesen. Ihr könnt euch gegenseitig in Liebe, mit Hilfsbereitschaft begegnen, gemeinsam Abendmahl feiern, füreinander beten. Apostelgeschichte pur bei dir zu Hause. Trefft euch, zündet euch doch gegenseitig im Glauben an. Fördert euch gegenseitig, gebt euch Raum. Weg mit Languishing, weg mit Versumpern. Hin zu gedeihen, zu blühen, zum Mehr wollen. Erwartest du das? Suchst du das? Also ich habe da Bock drauf. Und was ist jetzt, wenn du wirklich sagst, toll gesprochen, Jessie, super, super, aber du weißt schon, ich bin hier zu Hause und ich kann momentan nicht raus. Du bist nicht der erste Christ, der nicht mit anderen zusammenkommen kann. Es gibt einen, der ist schon in der Bibel drin. Johannes, der Apostel, ist am Ende seines Lebens auf Patmos, im Exil, ganz alleine. Und was hören wir von ihm? Es steht in Offenbarung 1,10. Am Tag des Herrn feiert er im Geiste mit den anderen Gottesdienst. Dietrich Bonhoeffer sagte dazu Folgendes. So feiert der verbannte Jünger des Herrn, Johannes der Apokalyptiker, in der Einsamkeit der Insel Patmos im Geiste am Tag des Herrn. Und was ist dem Mann passiert, als er da im Geist am Tag des Herrn feierte? Die komplette Offenbarung. Egal, was ihr euch auf Netflix anguckt, da kommt nichts dran, was der im Geiste an diesem Tag auf seiner Insel auf Patmos erlebt hat. Er hat sich im Geist mit den anderen eins gemacht. Hey, vielleicht kannst du gerade nicht physisch mit anderen zusammen sein. Aber es gibt da, Gottesdienstfeiern hat eine geistliche Dimension. Bist du dir bewusst, dass wenn wir Gottesdienst feiern, hier, jetzt, heute, nicht nur wir hier feiern, nicht nur wir hier mit dir feiern, sondern dass in ganz Mannheim Leute Gottesdienst feiern, in ganz Deutschland Gottesdienst feiern, auf der ganzen Welt Gottesdienst feiern, dass es da eine große Schar von Christen gibt, die gemeinsam heute Gott anbeten und dass wir nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon sind und dass Gott sich nicht nur auf unsere physische Präsenz festgelegt hat, sondern dass er diesen großen Lobpreis, in den du dein kleines Teilchen reinwerfen darfst, heute oben bei sich bekommt. Also gut, vergesst es mit dem oben. Aber heute auf jeden Fall bei Gott sein wird. Es ist Hammer. Und du darfst Teil davon sein. Sei kein Zuschauer. Guck dir das Ganze nicht als einen Gottesdienst-Stream neben dem Frühstücken an, sondern mach dich eins. Gib deine Anbetung. Gib dein ganzes Herz damit hinein. Und du bist Teil von dem Großen. Auch wenn du ganz alleine bei dir zu Hause sitzt. Und dann haben wir was, was Johannes nicht hatte. Wir haben Zoom, wir haben Videocalls, wir haben Skype, wir haben Telefon, wir haben die Deutsche Post. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten. Hey, ich lade dich ein, werd kreativ. Hausgruppe online, funktioniert hervorragend, haben wir alle 2 Wochen. Ist klasse. Es ist nicht so vielleicht, wie man es am allerliebsten hätte, aber es funktioniert, es geht. Neulich bei meiner Friseurin hat sie zu mir Folgendes gesagt. Wissen Sie, Frau Weber, ach, und wir hatten es gerade eben mal wieder von Maske und Theater und Corona, was man halt so schwätzt, ne? Und dann sagte sie, wissen Sie, Frau Weber, ich habe auch schon mal über Zoom einen Schnaps mit meiner Freundin getrunken. Manchmal braucht man das eben. Ich möchte euch nicht einladen, Schnaps zu trinken. Ich möchte euch aber einladen, hey, man kann über Zoom einfach zusammen sein. Ja, dann ist man in dem Kästchen drin, so what? Mach dir einen Tee, hab eine gute Zeit, treff dich mit anderen, mach's noch besser. Schlag deine Bibel auf, hab dein Abendmahlzeugs nebendran liegen, bisschen Toastbrot, bisschen Saft, findet sich in jedem Haushalt. Betet miteinander, erlebt doch Apostelgeschichte miteinander. Lasst uns nicht diesem Languishing uns hingeben und sagen, ich kann ja nicht anders. Doch, wir können anders und wir können miteinander sein und wir können miteinander gehen. Und deswegen möchte ich dich dazu einladen, mach dich auf, komm wieder in Gemeinschaft, suche Gemeinschaft. Und wenn du in einer drin bist, dann gib alles, dass diese Gemeinschaft wirklich flourisht, dass sie Spaß macht, dass sie gedeiht, dass es nicht öde ist, dass es nicht träge ist, dass es nicht dröge ist, sondern dass da wirklich was geht, dass man gerne hinkommt. Lad Leute ein. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht mit wem, dann red mal mit einem anderen und frag, sag mal, wie feierst du eigentlich so Gemeinschaft? Was machst du denn? Kann ich da mit dazu? Du, falls du keine Idee hast, was du machen sollst, bist herzlich willkommen in jeder unserer Hausgruppen. Wir haben, wenn man die junge Erwachsenenhausgruppe mit dazu rechnet, dann haben wir 12 Hausgruppen. Du kannst Teil davon werden. Und wenn du sagst, Hausgruppe mag ich überhaupt nicht, dann schwätz doch einfach so mit Leuten, die du kennst und frag, hey, was für eine Form von Gemeinschaft hast du? Kann ich mit dir mal zusammen beten? Darf ich mal bei dir zusammen sein? Wollen wir mal zusammen essen? Oder am besten noch, lad jemanden ein zum Essen. Dann kommt ihr bestimmt gerne. Mach dich auf, such Gemeinschaft. Und damit möchte ich die Predigt eigentlich ändern. Ich möchte dich einladen, hey, hör auf zu languishing und mach dich auf und flourish wieder. Meine Frage an dich heute ist eben, languishst du noch oder flourishst du schon?